Wortspielradio.
Mit Wolfgang Schiffer.
Und Gunnar Sohn.
Ja, wir sind jetzt in der Halle 4.1. Unser Motto so ein bisschen klein, aber fein. Wir wollen uns mit ambitionierten Literaturverlagen beschäftigen.
Richtig, wir machen hier mal so einen Bummel und schauen mal, welche kleinen Verleger von kleineren Verlagen, von unabhängigen Verlagen wir dann antreffen und fragen ein bisschen nach deren Programm, nach dem, was sie aktuell im Programm haben und gegebenenfalls, wie dann die Perspektiven aussehen.
Unter anderem der Verbrecherverlag, das klingt ja ganz kriminell.
Das klingt kriminell, aber er hat ein wunderbares Programm und wird demnächst also die Gesamtausgabe, die Werkausgabe von Christian Geißler, einem fast vergessenen Autor, 2008 gestorben, vorlegen. Der erste Band, es wird Zeit, dass wir leben, ist schon erschienen. Ich bin gespannt, was ihn dazu motiviert hat.
Also unsere Exkursion startet, lasst euch überraschen.
So wird es sein. Wir gehen jetzt los. Ja, jetzt sind wir hier als erstes in der Verlagskoje der Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, Die Horen. Uns gegenüber steht Jürgen Kretzer, der Herausgeber seit gut fast 2 Jahren der Horen, in der Nachfolge von Johann P. Tammen, an den werden sich viele noch erinnern. Jürgen, zum Jubiläum, zum 250. Band, habt ihr eine wunderbare Edition gemacht, die nicht nur Die Horen selbst als eine der längst existierenden deutschsprachigen Literaturzeitschriften in den Mittelpunkt stellt, sondern vor allem die Literaturzeitschrift als sich, also zurückgehen auf die Vorbilder, auf Exilliteratur, aber auch Literaturzeitschriften des Auslands. Welche Bedeutung, welchen Stellenwert haben Literaturzeitschriften in dieser ja vom Medienwandel betroffenen Literaturlandschaft heute noch, deiner Meinung nach?
Das ist etwas sehr Zwiespältiges, denke ich. Auf der einen Seite gibt es so viele Literaturzeitschriften wie nie zuvor. Das hängt sicher auch mit der einfachen technischen Machbarkeit zusammen. Einige existieren im Internet. Ob das als Zeitschrift zu bezeichnen ist, wäre die andere Frage. Manche existieren in beiden Medienarten. Andererseits gehen Literaturzeitschriften auch sehr schnell ein. Aber auch das ist nichts Neues. Das ist ja dem Namensgeber Schiller mit den Horen auch selbst passiert, die gerade 3 Jahre existiert haben. Wo sicher ein Problem liegt für den Markt, ist, dass immer weniger Buchhandlungen diese schöne Tradition, die einst Buchhandlungen hatten, es gab immer eine Lyrikecke und eine Ecke für Literaturzeitschriften, dass das leider im größeren Maße wegfällt, dass auch Abonnenten immer weniger sich dafür bereit finden. Aber das sind Dinge, die natürlich an die Existenz einer Literaturzeitschrift gehen. Aber in einer Literaturzeitschrift kann man eben auch Dinge treiben, die man sonst in keinem anderen Metier treiben kann. Natürlich gibt es auch bei den Horen reine Anthologien, aber ich versuche und dränge in zunehmendem Maße auch dahin, dass man neben neuer Literatur, die einem pur entgegenkommt, auch immer etwas über Literatur erfährt, über Autoren, über Literaturgeschichten. Und
also man erfährt ja auch was über ganze literarische Sprachräume. Also wenn ich mich hier jetzt so umschaue, dann sehe ich einen Band, einen Themenband Neue Literatur aus Tschechien. Der aktuelle Band hat natürlich Brasilien zum Inhalt, den diesjährigen literarischen Ehrengast hier auf der Buchmesse. Es gab auf der Suche nach einem verlorenen Griechenland, also einen Griechenlandband. Und ich weiß aus der Vergangenheit, also lateinamerikanische Literatur habe ich kennengelernt.
Island nicht vergessen.
Durch die Horen. Island nicht zu vergessen habe ich kennengelernt durch die Horen. Also hat insbesondere haben die Horen jenseits von der, ich sag mal, aktuellen, von neuer deutschsprachiger Literatur auch eine Scout-Funktion, eine Vermittlerfunktion, was die Literaturen von einer anderen Provenienz angeht?
Ja, natürlich. Und das war auch der Grund, dass ich gleich nach dem Mauerfall an den Horen Stand gegangen bin. Ich hatte die Horen privilegiert durch die Deutsche Bücherei in Leipzig schon zu DDR-Zeiten kennengelernt als Zeitschrift. War begeistert, dachte mir so, die Mitte zwischen NDL und Sinn und Form und durch die illustrative Seite immer noch eben keine Buchstabenwüste, das fand ich total spannend. Und diese Vermittlerfunktion oder ist eben auch für die ausländische Literatur, die wir hier vorstellen, es sind immer Neuübersetzungen oder Erstübersetzungen, Es sind immer Originaltexte, die kommen. Also es sind, wenn wir anthologische Themenbände machen, dann sind das nicht, ist das nichts Zusammengekehrtes aus irgendwelchen bereits vorhandenen Publikationen, sondern es sind wirklich immer alles Originalbeiträge und schon von daher stets eine neue Entdeckung für den Leser.
Den Themenband mit solchen Beiträgen zu Brasilien, jetzt aktuell zu dieser Buchmesse, habe ich erwähnt. Im nächsten Jahr wird Finnland Ehrengast, literarischer Ehrengast der Buchmesse sein. Auch da haben, das weiß ich, denn ich oute mich gerne als ein Abonnent der Horen quasi von der ersten Stunde an. Also das heißt, wir sind jetzt bei Band 251, glaube ich, oder bei 252.
Ja,
bei 251, also... ich habe schon Streit mit meiner Gattin, weil ich keine Regale mehr aufstellen darf, um die Bücher unterzubringen. Finnland, auch da haben die Horen eine große Tradition. Ja. Sie haben schon mehrere Themenbände zur zeitgenössischen finnischen Literatur gemacht. Ist diesbezüglich auch etwas Neues für 2014 geplant?
Ja, ist, dazu wird es in wenigen Stunden einen Termin hier am Stand geben und die Vorgespräche fanden bereits voriges Jahr statt und wir werden es, denke ich, heute Nachmittag festklöppeln. Also das wird nicht nur, das betrifft eher den finno-ugurischen Sprachraum, also es soll nicht nur Finnland betreffen, sondern auch, wo diese Sprachen zu Hause sind, etwas erweitert werden. Und da hoffe ich, dass wir etwas, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, wie das so schön heißt, in dem Gastlandtrubel dann im nächsten Jahr haben.
Ein wunderschönes Projekt.
Was zeichnet denn sagen wir, die Horen aus, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir die 252. Nummer schon sehen? Literaturzeitschriften hatten es eigentlich schon zu allen Zeiten schwer. Franz Blei hat, glaube ich, war ein Vielgründer, der dann 3-4 Ausgaben rausgebracht hat, dann wieder eingestellt. Aber was zeichnet die Horen aus? Ist es denn mal der Abo-Stamm oder was ist das Erfolgsrezept?
Nun ja, der Abo-Stamm könnte gern größer sein, aber die Bestätigkeit der Zeitschrift ist natürlich schon etwas, denke ich, in der Literaturzeitschriftenlandschaft relativ Einmaliges. Also es gibt natürlich auch andere große Literaturzeitschriften, also nicht nur Sinn und Form, sondern auch andere, die auf eine lange Merkur oder so, ja, der, eine lange Tradition zurückblicken können. Aber ich denke, bei den Horen ist es diese Mischung aus sogenannten freien Bänden, die eben ja, eingesandte Manuskripte dann gesichtet werden, die ich nur zum Bruchteil berücksichtigen kann. Die Themenbände, also es gab ein Band, was weiß ich, zu Hamlet, zu Thelen, zu Herbst. Und es gibt die Länderbänder. Und ich denke, diese Mischung ist es, was die Horen schon auszeichnet. Und auch mit dieser Konsequenz. Und worüber ich auch sehr, sehr froh bin, ist, dass mir der Verlag nicht sagt, also ich muss auf Seite 180,5 den Band beenden, sondern wenn es eben einen Beitrag gibt, der noch unbedingt rein muss, dann kann man auch 10 Seiten mehr machen.
Wie bei den Atomdichtern, ne?
Ja, die Atomdichter, das war ja der berühmte Spruch, dass man mit diesem Klopper einen Seehund erschlagen kann.
Ja. Also da muss ich jetzt was zu sagen, weil ich da ja nicht ganz unschuldig bin. Zum einen der Verlag für die Zeitschrift Die Horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, ist seit 2 Jahren eben auch der Waldstein Verlag, der dieses Projekt mit seinen anderen Publikationen betreut. Bei dem Atomdichterband über Islands Atomdichter, da habe ich mich einfach verrechnet. Ich dachte, es seien nur 200 Seiten. Dass es 430 wurden, das lag einfach an der Materialfülle, die ich dann trotz allem noch reduzieren musste. Jürgen, wir wünschen den Horen hier sehr viel Aufmerksamkeit. Das Finnland-Projekt klingt unheimlich spannend. Wir bleiben darauf gespannt. Auf die Bände, die zwischendurch noch kommen, sind wir mindestens genauso gespannt. Schöne Messezeit noch.
Und es werden sein, die Nibelungen, vergessene Autoren werden kommen.
Sehr schön.
Also auch da bleiben wir in der
Tradition. Ja, vergessene Autoren sind ja, du hast ja eben Thelen erwähnt, Albert Nikolaus Thelen, jemand, der auch ja in die Vergessenheit abzusinken droht. Gerade, da will jemand was von mir, gerade 110 Jahre alt geworden, wenn er denn noch leben würde. Ich habe mich gefreut, dass wir ihn feiern konnten in Viersen, die feiern regelmäßig da den Geburtstag. Und ich erinnere mich, dass ein solcher Festvortrag im letzten Jahr auch noch von den Horen veröffentlicht worden ist.
Natürlich.
Der, was in der Betrachtung von Thelen immer wieder ein wenig vernachlässigt worden ist, sich ja primär mit der Lyrik beschäftigt, die dieser angebliche Einbuchautor Die Insel des zweiten Gesichts auch vorgelegt habe. Herzlichen Dank.
Ich danke euch. Tschüss. Und habt eine gute Messe.
So, und jetzt sind wir hier in der Halle 41D beim Transit Verlag, einem Verlag, den ich seit Jahren sehr schätze. Ich habe auch schon, glaube ich, des Öfteren darüber gesprochen. Uns gegenüber steht der Verleger Herr Nietzsche. Die Dame, die kenne ich noch gar nicht.
Ich bin die Verlegerin Gudrun Fröber.
Ich habe das schon mehrfach gesagt. Sie machen aus meiner Sicht ein tolles Programm.
Ja.
Also Sie haben mir den Ivan Klima beschert zum Beispiel. Den Ivan Klima beschert, also ein Roman, wo sich der Hausverlag Hansa offensichtlich die Zähne dran ausgebissen hat und nie in die Übersetzung gegeben hat, obwohl das ein Buch ist, welches schon eine solche tolle literarische Kraft des Realismus, aber auch der Poesie hat, das hat mich sehr begeistert. Dann habe ich mit einem Riesenvergnügen, muss ich sagen, habe ich gelesen hier, das albanische Öl oder Mord auf der Straße des Nordens von einer Albanerin, Anila Wilms, da habe ich zum ersten Mal etwas über die Geschichte Albaniens erfahren, was mir so gar nicht bewusst war. Jetzt, wo ist es denn? Hier oben ist es. Aki Ollikainen, ein Finne. Tolles Buch. Ich war besoffen, als ich das gelesen habe. Ich habe das in der Kälte in Finnland gelesen im September und musste gleich danach was Schönes schreiben. Für den Isländern, wo ich so meine Heimat habe, Indrisige Sorstinson oder Oskar Arni Oskarsson, da will ich jetzt gar nicht sprechen. Tolle Bücher. Was ist das Verlagskonzept?
Tolle Bücher. Es ist kein Konzept, was man runterschreiben kann oder aufsagen kann, sondern wir gucken uns um und die Sachen, die uns besonders gefallen, versuchen wir zu machen, oder bei Sachbüchern versuchen wir auch bestimmte Themen, wo wir denken, Mensch, darüber müsste man mal was machen. Initiieren wir auch Bücher. Aber eigentlich sind wir so, Trüffelschwein wäre jetzt übertrieben, ist auch ein Klischee, aber wir poolen uns aus dem, was so da ist, in letzter Zeit immer mehr auch im Ausland, eben so besondere Sachen raus, die uns gefallen.
Also ganz viel Leidenschaft auch dahinter. Entdeckergeist, Leidenschaft.
Ja. Und Bauchgefühl, oder?
Wenn es das nur wäre, dann wäre es auch blöd. Also man überlegt natürlich auch schon, ob das Buch in der Presse oder im Buchhandel auch Resonanz findet und ob es immer besondere Gründe gibt, warum wir müssen ja als kleiner Verlag immer besondere Gründe finden, warum wir sagen, das Buch müsst ihr haben. Da kann man nicht sagen, das ist ein gutes Buch. Oder man kann auch nicht nur sagen, das ist ein tolles Programm. Man muss sozusagen immer in jedem Einzelfall sagen können, hör zu, das ist, fällt aus dieser, meinetwegen jetzt Brasilien, ja, als Schwerpunkt. Da haben wir zwei Bücher gemacht und da müssen wir solche Bücher präsentieren, wo wir sozusagen mit zwei Sätzen sagen können, das ist was anderes, als was sonst aus Brasilien bekannt ist.
Ja? Welches war, ich muss da ganz naiv nachfragen, sind
das? Bernardo Kuczynski.
Das ist Kuczynski, ja.
Ist, so wie der Name schon sagt, kein richtig urwüchsiger
Brasilianer. Ja.
Und ist eben die Geschichte eines Emigranten aus Polen, der aus politischen Gründen nach 1933, also noch bevor die Nazis kamen, gab es schon scharfe antisemitische Regungen in Polen. Und der hat sich dagegen gewehrt, ist ins Gefängnis gekommen, ist nur freigekommen, weil sie gesagt haben, dann musst du aus Europa raus, also nicht diese bequeme Tour nach Frankreich, sondern du musst nach Amerika. Und da hat er sich Brasilien ausgesucht, durch Zufall. Und der hat beschlossen, ich kümmere mich überhaupt nicht mehr um Politik. Da hat man also erstmal die Verbindung Brasilien-Europa. Und dann durch die Geschichte eine jüdische, polnische Geschichte, hat man die Verbindung auch zu Deutschland. Und dann kommt plötzlich eine ganz verrückte Geschichte dazu. Er, der von Politik nichts mehr wissen wollte, weil er eben auch gebranntes Kind war, erfährt, dass seine Tochter, die Chemikerin ist und seiner Meinung nach völlig unpolitisch, seiner Meinung nach fast zu unpolitisch ist, dass die verschwunden ist. Und er versucht bei den Kollegen, also die arbeitet in der Uni, und versucht rauszukriegen, wo ist die hin? Und alle sagen, ja, wir können das nicht genau sagen. Es haben schon mehrere Leute vorher sich nach ihr erkundigt, als sie noch in der Uni war. Und ja, wir können hier in den Räumen auch nichts sagen, sondern wir müssen in den Park gehen. Und dann erfährt er, dass sie, ohne dass er die geringste Ahnung hatte, im Untergrund gegen die Diktatur gearbeitet hatte. Also jetzt nicht bewaffneter Kampf, sondern einfach eine Gruppe, die Opposition organisiert hat. Und die ist dann eben, was er dann viel später am Ende des Buches erfährt, man eben, also sie ist praktisch von der Geheimpolizei auf der Straße abgegriffen worden. Und das ist eine unglaublich, also sag mal, was uns fasziniert hat, war also einmal diese Verbindung zu Europa in Brasilien. Brasilien ist eine Immigrationsgeschichte auch. Und zweitens, wie der also die Entdeckung, dass seine Tochter politisch arbeitet, wie das in ihm wirkt und wo er plötzlich an seine eigene Kindheit erinnert, wo er auch politisch gearbeitet hat. Da geht es bald dann wieder zurück nach Europa.
Das gerade sind so, wenn wir an Brasilien denken, an Deutschland denken und der Transfer ist ja da, weil ist Brasilien ja ein sehr merkwürdiges Fluchtland. Man ist nach Brasilien geflohen, um den Nazis zu entkommen und nach 1945 sind einige Nazis nach Brasilien gegangen, um der Verfolgung hier zu entkommen. Also wie gesagt, eine merkwürdige Karriere als Fluchtland im Grunde genommen bis heute. Ja. Bei dem zweiten Titel lese ich die wahre Geschichte eines Auftragsmörders von Plester Cavalcanti, wenn ich es richtig ausspreche.
Cavalcanti ist auch ein Einwanderer, aber aus Italien, wie der Name schon sagt. Ja. Der Pferdesänger heißt das, glaube ich.
Der Pferdesänger, ne?
Auch ein schöner Titel eigentlich.
Wunderbar.
Ja. Und das ist eine also sehr gruselige Geschichte, aber die ist brillant erzählt. Das ist ein sehr, sehr bekannter Journalist in Brasilien. Und der hat recherchiert über Opfer von Auftragsmördern. Also Auftragsmord ist sozusagen in Brasilien eine akzeptierte Variante der Auseinandersetzung, im politischen, aber auch im privaten. Und als er mit Opfern gesprochen hat, hat der Polizist gesagt, hör zu, wenn du mal Interesse hast, nicht nur mit diesen Opfern, also der Polizist, dem ging das auf den Wecker, dass so viel immer nur über die Opfer geredet wird. Ich kann dir einen Kontakt verschaffen zu einem ganz Bekannten. Und dann hat er irgendwie der Polizist den Kontakt hergestellt. Also da wurde der Journalist plötzlich angerufen, irgendwo von einer Stimme von irgendeinem Ort. Und daraus entspann sich über 6 Jahre alle 3 Monate ein telefonischer Kontakt zu diesem Auftragsmörder. Der rief immer aus einer Telefonzelle bei dem Journalisten an und der durfte Fragen stellen. Und nach 6 Jahren haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Also da hat er den gesehen, also das ist sozusagen, auf dem Buch ist sozusagen der obere Kopfteil, mehr durfte man nicht zeigen, zu sehen und hat dann den befragt, wie er dazu gekommen ist. Und die Geschichte hat er aufgeschrieben, also im Amazonasgebiet ein kleiner Junge, der also nicht lesen, nicht schreiben kann, der auch keine berufliche Perspektive hat, vielleicht das Einzige, was ihm blieb, wäre gewesen, also als Fischer zu arbeiten, also auch mehr oder weniger zu hungern. Und da kommt ein Onkel, der sagt, ich bin bei der Polizei und du kannst dir ein bisschen Geld verdienen. Du musst einfach das Militär durchs Amazonasgebiet, wo so Guerillakämpfer waren, führen und den einfach so als Wegbereiter oder Pfadfinder oder so, wirst gut bezahlt. Und so rutscht er langsam also in die Anti-Guerilla-Kampftruppen da hinein und wird dann auch gut bezahlt. Und nachher erfährt er aber, dass sein Onkel überhaupt nicht bei der Polizei ist, sondern selber Auftragsmörder ist. Und immer, er wird immer vom Onkel bezahlt und er stellt fest, der Onkel hat immer die Hälfte für sich selber behalten. Und dann sagt er, dann mach ich mich selbstständig. Genau. Es ist gruselig, aber es hat in sich eine eigene Logik. Und der hat eben dann innerhalb von 3 Jahrzehnten ungefähr fast 500 Menschen umgebracht. Er ist also selbst für brasilianische Verhältnisse schon eine ziemlich anständige Zahl. Und das Verrückte ist, der Cavalcanti, also der Journalist, beschreibt eben einen Menschen, der ganz bescheiden ist, der im Grunde genommen auch durch die Morde kein reicher Mann geworden ist, sondern nur, sagen wir, ein bisschen besser leben kann. Er kann sich ein Moped leisten zum Beispiel. Ja? Und ein ganz gläubiger Mensch. Und sozusagen am Anfang seiner Karriere hat ihm ein Priester, dem er das gebeichtet hat, der hat gesagt, jeder Mensch ist ein Werkzeug Gottes und alles, was passiert auf Erden, ist sozusagen der leibhaftige Wille Gottes. Und das ist natürlich eine Sünde, also es entspricht nicht der christlichen Moral, was du tust. Aber wenn du nach jedem Mord 20 Ave Marias und was weiß ich was betest, dann wird der Herr dir verzeihen. Er
auch noch was spenden, nicht?
Aber das geht damit nur bei Katholiken.
Ne? Ja, das ist alles katholisch.
Also das klingt wirklich nach zwei, sag ich mal, etwas anders positionierten Büchern in diesem Paket. Jetzt zum brasilianischen, zum Ehrengast, zum literarischen Ehrengast Brasilien. Also ich finde, soweit ich die Bücher aus Ihrem Verlag kenne, die sind eine große Bereicherung für viele Leserinnen und viele Leser. Ich wünsche denen viele. Können Sie sich an eine schlechte Kritik zu irgendeinem Buchtitel erinnern?
Doch, ja, hier. Peter Henning, Der schöne Schatten. Wir sind ja als kleiner Verlag immer auf Rezension angewiesen. Und Der schöne Schatten erschien im Frühjahr 2012. Und da, wir verschicken die Bücher dann immer früher, also im Januar, und denken, okay, dann kommt eine Rezension. Und es war auch angekündigt, es soll eine kommen. Es kam gar nichts. Aber wir trauten unseren Augen nicht. Anderthalb Jahre später erscheint eine Rezension zu diesem Buch und irgendjemand wollte sich da an dem Autor irgendwie rächen oder ich weiß nicht. Also es war eine kurze, niederschmetternde Rezension, die aber so schlecht geschrieben war und wo die Absicht so stark durchschimmerte, dass wir Anrufe kriegten und sagen, sag mal, ist das ein Eifersuchtsdrama oder was spielt sich da eigentlich ab? Ja, hat er denn die Frau weggenommen oder was war da? Weil es war so dumm formuliert und so niederträchtig, dass das also sozusagen alle gedacht haben, das kann gar nicht sein, das Buch kann nicht so schlecht sein, wie der es schreibt. Ja?
Unser weiterer Spaziergang durch die 4.1, immer noch die 4.1 auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr, führt uns zu Josef Kleinheinrich, Verleger, Buchkunstverlag Kleinheinrich in Münster, mit fantastischen Büchern, wenn ich mich hier umstelle. Das sind Kunstbücher. Es gibt, wenn ich das so sehe, eine Spezialisierung auf nordische, auf skandinavische Literatur. Ich sehe Edith Södergran, ich sehe Olaf Christoph Jensen, ich sehe Thomas Tranströmer. Ist das so? Ist das der Schwerpunkt des Verlagsprogramms?
Schwerpunkt ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein ganz wichtiger Zweig des Verlags, auf jeden Fall.
Das heißt, ich muss mich hier jetzt nicht umschauen, um etwas zum diesjährigen Ehrenpreisträger Brasilien zu finden, zum Ehrengast. Den wird es hier in deinem Verlag nicht geben, aber im nächsten Jahr, Finnland, ist dann der literarische Ehrengast. Gibt es da schon Planungen?
Auf jeden Fall. Wir sind schon kräftig dabei. Wir bereiten eine 5-bändige Edition vor, eben die finnlandschwedische Avantgarde und sehr wahrscheinlich auch eine Literaturgeschichte. Und weil das doch sehr viel Arbeit ist, auf dem Umfang allein schon, ist der Übersetzer jetzt schon sehr fleißig und hat auch schon die ersten 2 Bücher fertig übersetzt.
Für so einen kleinen Verlag, einen Buchkunstverlag, könnte ich mir vorstellen, ist der Vertrieb kein Automatismus. Wie bringst du deine hochwertigen Ausgaben, die du hier machst, wie bringst du sie an die Leserin, an den Leser?
Da gibt es sehr verschiedene Wege. Ich versuche natürlich, einige Titel bei den Grossisten unterzubringen. Die nehmen aber leider nicht alles. Das liegt auch daran, dass eben viele Titel, die ich verlege, keine Bestseller sind, in Anführungsstrichen, sondern wirklich Werke nur für wenige Leser. Nicht zuletzt, weil es eben in erster Linie Lyrik ist. Und da sind die Grossisten nicht interessiert, diese Bücher lange zu lagern. Trotzdem, wie gesagt, einige Titel werden übernommen. Ansonsten versuche ich eben den direkten Vertrieb. Das heißt, ich fahre selbst zu verschiedenen Buchhandlungen, mit denen ich schon seit Jahren arbeite, informiere die und dann bestellen die direkt. Und ich habe natürlich im Laufe der vielen Jahre auch einige private Kunden mir erworben. Und auf diese Art und Weise habe ich also verschiedene Wege, meine Bücher in die Öffentlichkeit zu bringen.
Wie wichtig sind denn da Literaturbuchhandlungen, die auch ambitioniert rüberkommen? Also Klaus Bittner, Wettstein in Freiburg oder Böttger in Bonn, die müssen doch eigentlich ziemlich wichtig sein.
Genauso ist es, ja. Also Herr Bittner bestellt schon immer alle Titel, die ich habe. Der Herr Bader vom Wettstein ist von Anfang an einer meiner besten Kunden. Ich glaube, er hat jedes Buch und er hat mir mal gesagt, ich sollte jedes Buch, was neu erscheint, ihm sofort schicken. Ich brauchte nicht groß anzufragen. Und die vielen Kunstbücher, die ich verlege, vertreibe ich in erster Linie über Walter König in Köln. Walter König ist eben auch schon seit 100 Jahren einer meiner besten Kunden. Und da kann ich, glaube ich, keinen besseren finden, denn der hat ja Wege, die könnte ich nie erreichen.
Ich sprach eben von den hochwertigen Büchern, muss man vielleicht noch einmal sagen, die hier gemacht werden. Also bei der Lyrik sind in der Regel nicht nur bibliophil gemachte, sondern zweisprachige Ausgaben. Viele, ich erinnere, Bibliothek zur isländischen Moderne, wo jetzt ein 13. Band erscheint, häufig mit Aquarellbereicherungen, mit Aquarellen ausgestattet, des Künstlers Bernd Koberling, aber es gab auch von der Malerin, Zeichnerin Ellen Keusen einen sehr wunderschönen Band mit Gedichten von Girdi Eliasson. Das ist so ein bisschen das Konzept auch dahinter, also sozusagen zur Literatur auch Korrespondenzen in der bildenden Kunst zu finden, ja?
Genauso ist es. Also ich persönlich finde es eben sehr schön, wenn Literatur und bildende Kunst zusammenkommen, weil ich es sehr schön finde, wenn diese beiden Dinge aufeinander eingehen. Es gibt natürlich auch noch einen Hintergedanken. Durch diese Aquarelle oder Zeichnungen, die ich einbaue, habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, eine Vorzugsausgabe zu gestalten. Und diese hilft mir dann auch bei der Finanzierung des gesamten Projektes.
Gibt es denn auch spezielle Abnehmer, so von privater Seite? Also Vorzugsausgaben sind ja dann auch nicht ganz so preiswert.
Das sind in der Regel fast alles private Sammler, die ich dann informiere oder die ich auch einlade zur Ausstellung bei mir, wenn das Buch eben gezeigt wird. und eben anspreche auf diese Möglichkeit, eine der Arbeiten zu erwerben.
Wunderbar, herzlichen Dank. Also ich bin gespannt auf die nächsten Vorzugsausgaben, die kommen und hoffe, ich werde sie mir leisten können. Aber eine Anfrage bei Josef Kleinheinrich auch zu Vorzugsausgaben, die lohnt in jedem Fall. Man hat hinterher was wirklich Wertvolles bei sich zu Hause. Wo sind wir jetzt, lieber Gunnar? Ich gerate langsam ein bisschen hier ins Schwitzen. Das liegt aber vor allem daran, weil ich so lange nicht mehr geraucht habe.
Verbrecherverlag bei Jörg Sundermeier.
Jörg Sundermeier, schön, dass Sie ein bisschen Zeit für uns haben, dass du ein bisschen Zeit für uns hast. Verbrecherverlag klingt erschreckend. Was steckt hinter dieser Namensgründung?
Das war, wenn man so will, ein studentischer Scherz. Werner Labisch, mein damaliger Kompagnon, und ich hatten nämlich eigentlich gar nicht vor, einen Verlag zu gründen. Wir wollten uns als Verlag ausgeben, um Manuskripte zu lesen, von denen wir wussten, dass sie in absehbarer Zeit nicht gedruckt werden. Das hatten wir in Porträts gelesen, Interviews, wie auch immer. Und dann haben wir gedacht, prima, wir geben uns als Verlag aus, kommen so an diese Manuskripte ran, kopieren die wirklich nur für den Hausgebrauch, also eins für Werner, eins für mich. Und dann schreiben wir eine Absage, wir haben es durchgelesen, passt doch nicht so gut in unser Programm und so weiter. Das können wir ungefähr 2 Jahre machen, dann wissen alle Leute, dass wir gar kein Programm haben, sondern uns nur als solche, als Verleger ausgeben. Dann haben wir gedacht, das müssen wir jetzt natürlich auch noch irgendwie kenntlich machen, weil moralisch ist es ja, sagen wir mal, schwierig. Und dann haben wir gedacht, nennen wir uns Verbrecherverlag und wer uns verschickt, ist selbst blöd. Da haben wir verschiedene Texte bekommen, tatsächlich auf diesem Weg, und uns auch kopiert. Das war auch schön und waren dann plötzlich auch tatsächlich in Verhandlungen. Und ich muss zugeben, irgendwann haben wir, glaube ich, auch schon heimlich damit geliebäugelt, es auch doch zu werden, was wir bis dahin nur behauptet haben.
Und das ist es ja nun auch geworden. Also es ist ja ein respektabler Verlag geworden. Und wenn
18
ich mich
Jahre inzwischen.
In der Verlagskoe seit 10 Jahren hier so umschaue, dann fällt zunächst einmal eins auf, die Bücher haben ein klares, deutliches Design. Die sind in der Regel sehr anscheinend, scheinbar einfach von der Covergestaltung her. Da prangt ein Titel, da prangt ein Autorenname darauf. Und das sind ja, sage ich mal, nicht alles so ganz und gar unbekannte Autoren. Donald N. Tschernikau, wir haben hier Tief Ausmaten, Peter Okotjewitz, der leider Verstorbene und so weiter. Sehr hat mich überrascht, dass es die Nachricht gab, Christian Geißlers literarisches Werk, das Gesamtwerk in einer Werkausgabe herauszubringen. Der erste Band ist auch schon erschienen, wird Zeit, dass wir leben. Was war das zentrale Motiv hinter dieser Entscheidung?
Ehrlich gesagt, ich hatte mich mal länger mit Christian Geißler beschäftigt, muss aber auch zugeben, an Kammerlatter bin ich bis jetzt noch gescheitert. Das steht noch bevor. Ich fand ihn sehr gut, fand ihn sehr interessant, auch als streitbarer Autor. Also das sind ja auch manchmal sehr starke Thesen, mit denen er agiert. Und dann habe ich ihn wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann trat ein Bekannter, der auch bei der Christian Geißler Gesellschaft, die gerade damals noch in Gründung war, die es inzwischen auch gibt, arbeitet, an mich heran und hat gesagt, sag mal, könnt ihr euch das vorstellen, eine Geißler Werkausgabe? Und dann war ich sofort wieder Feuer und Flamme, habe noch 2, 3 Texte gelesen und dann haben wir beschlossen, dass wir das machen.
Christian Geißler ist, wenn ich das recht erinnere, 2008 gestorben, ja?
Genau.
2008 gestorben. Er drohte ja ein bisschen vorher schon, ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, wenn ich das richtig beobachtet habe. Also ich habe ihn hauptsächlich natürlich auch kennengelernt durch seine Hörspielarbeit. Ich war ja früher selbst mal beim Rundfunk, der hat ja sehr viele Hörspiele gemacht, der hat auch für unsere Reisende auch in Brno den Hörspielpreis der Kriegsblinden, die höchste Auszeichnung bekommen. Aber sein Werk, du hast es auch gesagt, es war ein streitbarer Autor, das hat sich politisch, das hat sich gesellschaftlich eingemischt. Auch wird Zeit, dass wir leben. Da geht es um kommunistischen Widerstand gegen das, was da hinterher mal in den Narzissmus ausgeartet ist. Das bleibt bei seinen Büchern auch so. Ist das ein bisschen auch mit einem Verlagsprofil, sich in Zeitläufte, in Zeitgeiste einzumischen, sich konträr zu stellen?
Ja, schon. Also deswegen sind wir auch bei dem Verlagsnamen geblieben. Also wir haben den ja dann auch nie ändern wollen. Und so ein bisschen ist es ja auch, also das ist ja auch ein bisschen provozierend und das ist auch durchaus so gemeint und es stößt auch einige Leute gleich ab, die wir vielleicht auch nicht haben wollen, die auch vielleicht nicht erkennen, dass es schon auch ein sehr ironischer Name ist. Und diese Ironie ist auch ziemlich bei all unseren Büchern immer in irgendeiner Weise zu finden, ohne dass wir das zur Voraussetzung machen. Ich habe das eher mal gemerkt, das ist immer so ein Kennzeichen der Bücher. Die sind alle so ein bisschen, was heißt sperrig? Sie sind in irgendeiner Weise immer ein bisschen schwierig. Und sei es insofern, als dass sich die Autorinnen und Autoren, wenn sie leben, oder auch die Gestorbenen, die haben sich nie so richtig auf eine Schiene festlegen lassen. Die haben gemacht, was sie wollten. Und das ist auch das, was wir im Lektorat machen. Wir sagen schon, das ist eine schlechte Szene und dann wird hart gekämpft. Wenn der Autor sie am Ende unbedingt drin haben will und das Buch ansonsten prima ist, dann kriegt er seine schlechte Szene leider auch. Meistens gewinnen wir allerdings, das muss ich jetzt auch sagen, aber insgesamt kriegt der Autor das Buch so oder die Autorin so, wie sie es haben wollen. Und das ist uns wichtig. Wir machen nichts, also es geht nichts in Druck, was der Autor nicht am Ende unterschreibt. Und wir sagen auch nicht, jetzt muss aber noch eine Sexszene rein, was zum Beispiel ganz oft gesagt wird. Oder jetzt muss, an dieser Stelle muss es ein bisschen spannender werden, da wirst du zu theoretisch, schmeißt doch die Theorie raus und dergleichen. Das ist nicht unsere Haltung. Und dann gehört natürlich sicherlich dazu, wir sind schon auch ein linker Verlag, ordentlich bissig. Und das ist aber keine Voraussetzung bei uns, um ein Buch zu schreiben. Also man muss kein Linker sein, um bei uns publiziert zu werden. Es geht um gute Literatur.
Aber das zieht dann auch so Persönlichkeiten wie Sven Regner an?
Ja, und also Sven habe ich kennengelernt darüber, dass wir seinen Freund Germa Grimsen machen, auch ein sehr eigenwilliger Autor und eben ein Autor zum Beispiel, der sich nicht fotografieren lässt, der nicht öffentlich auftritt. Der also all das, was man normalerweise machen muss, mit einem Lächeln auf der Frankfurter Buchmesse irgendwo sitzen, nicht mit ihm. Ich habe auch kein Foto von ihm. Ich kann kein Foto schicken, wenn es darum geht. Das ist für viele Zeitungsredaktionen tatsächlich schon ein Grund, das Buch nicht zu besprechen, weil es kein Foto gibt, was natürlich absurd ist. Aber da merkt man ja, in welchen Klischees inzwischen gedacht wird. Und das fand Sven sehr interessant. Und so habe ich ihn kennengelernt und manchmal machen wir Lesungen zusammen und es ist ein großer Spaß.
Wunderbar. Ich sehe ja auch hier, Lisa Krenzler gehört mit zum Programm, aber noch interessanter für mich, die gesamten Tagebücher von Erich Mühsam, von Band 1 bis inzwischen, glaube ich, Band 4, sind herausgegeben worden. Also auch da ein Stück, sag ich mal, politischer und literarischer Erinnerungskultur, die offensichtlich ganz wichtig ist. Ich freue mich, dass der Name geblieben ist, der Verbrecherverlag, und darf zum Abschluss noch kurz eine Anekdote erzählen, die du vielleicht selbst gar nicht kennst. 2011 war Island Schwerpunkt der Buchmesse hier als literarischer Ehrengast und es gab einen deutschen Autor, der ein isländisches Thema bearbeitet hatte, ein Übersetzer, Karl Ludwig Wetzig, hatte Wolfszeit geschrieben. Winzeit Wolfszeit war der Titel und suchte dafür einen Verlag. Und er sagte, und dann habe ich irgendwie einen Kontakt bekommen zum Verbrecherverlag. Das hat mich so abgeschreckt. Ich hab das gar nicht gewollt, aber dann habe ich mir das Umfeld angeschaut, was der Verbrecherverlag publiziert, und war sofort hell begeistert. Ich hoffe, dass Leserinnen und Leser genauso begeistert sind von all dem, was dein Verlag weiterhin noch uns alles anbieten wird. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wir sprechen hier gerade über Geld. Also wir sind hier im Lilienfeld Verlag. Axel und Viola, die Verleger, unterhalten sich hier mit netten Leuten, sagen, das bringt aber kein Geld. Sie wissen noch nicht, dass wir Geld nehmen für das, was wir hier tun. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Herzlichen Dank, dass ihr ein paar Minuten für uns Zeit habt. Es ist noch nicht so lange, muss ich sagen, dass ich diesen Verlag entdeckt habe. Wir sind uns irgendwo mal begegnet. Entdeckt habe ich ihn dann eigentlich, muss ich gestehen, über diesen hier, Emanuel Boff, die Begegnungen, die Erzählungen. Erzählungen eines Franzosen, die nicht übersetzt waren, die dann plötzlich hier erschienen sind in einem Projekt, das, glaube ich, auch von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen damals mit gefordert wurde. Und jetzt schaue ich mich so um und sehe tolle Bücher, alle wunderbar gemacht, kleinformatig eigentlich, aber in einer sehr edlen, schönen Ausstattung mit ansprechenden Titeln. Da lese ich Weltalte dem Krähwinkel, ein Jean-Paul-Lesebuch. Ja? Alles ist alles, alles, was es nur ist. Sima Weismann in Auschwitz, ich glaube, das ist der Überlebensbericht einer jüdischen Ärztin, schon vor einiger Zeit erschienen, Oswald Spengler und. Es sieht ein bisschen, oder jetzt hier Paul Schlesinger, der Mensch, der schießt, es sieht ein bisschen nach einer Mischung aus, die einen ansprechen kann, wo ich als Leser noch nicht so direkt entdecken kann, was ist die verlegerische Idee hinter diesem Mix?
Es gibt zwei Ideen. Du hast jetzt aufgezählt ein paar Sachbücher, die wir gemacht haben, und Literatur. Und das sind so die zwei Schienen, die wir angegangen sind. Die sind ähnlich, aber etwas anders. In der Literatur wollen wir Autoren wieder zu uns holen, die entweder vergessen worden sind vom Feuilleton, von den Verlagen, die sie früher mal gemacht haben. Da ist das Beispiel Buff zum Beispiel, über den du uns kennengelernt hast. da, weil Boof zum Beispiel war eine Feuilletongröße, viel besprochen, ist dann in die Taschenbücher gekommen bei Suhrkamp und so weiter, wurde viel übersetzt und dann war Stille. Und da fragt man sich bei so einem Autor, wieso ist jetzt Stille? Und es setzt dann einen Vergessensprozess wieder ein. Viele, die das nicht miterlebt haben, kennen den Namen dann doch nicht mehr. Das stellen wir immer fest. Wir sagen, wir haben Boof im Programm. Das kommt bei vielen sehr gut an, die wissen noch. Ganz großer Autor, damals groß entdeckt worden, wie du wahrscheinlich, und freuen sich, dass er wieder da ist. Und andere haben dann nie was davon gehört. Das ist dann eine Generation, die haben das eben vor 20 Jahren nicht mitgekriegt. So. Also das, solche Literatur wollen wir wiederholen. Entweder in erster Übersetzung oder Wiederauflagen von älteren Übersetzungen, das machen wir auch. Und im Sachbuchbereich.
Ein Beispiel ist auch Franz Hessel, ein Autor, der immer wieder mal wieder entdeckt wurde, aber jetzt auch zuletzt bei Suhrkamp war und jetzt auch ziemlich lange genug jedenfalls fanden wir, brachgelegen hat. Und die Rechte sind auch frei geworden nach 70 Jahren nach seinem Tod. Und wir haben sein Heimliches Berlin als erstes wieder aufgelegt. Und das ist sehr gut angekommen, auch im Buchhandel. Die haben sich sehr gefreut, dass sie Franz Hessel wieder verkaufen können, gerade auch in einer schönen Ausgabe. Auch in Berlin gerade haben wir das sehr gut verkauft. Und die anderen beiden Romane von ihm haben wir dann auch noch hinterher verlegt. Und das kam auch sehr gut an. Und das ist zum Beispiel ein Autor, den ich mit großer Freude auch vor vielleicht 15 Jahren oder so für mich entdeckt habe. Antiquarisch auch
das
erst.
Das muss schon antiquarisch gewesen sein.
Ja, das war
sein,
dann auch schon. Also, das war ein Mängelexemplar irgendwo in der Grabbelkiste. Und den ich sofort richtig toll fand und geliebt habe und jetzt in meinem eigenen Programm habe. Das ist so
eine Gesamtausgabe gibt es ja auch.
Es gibt eine Gesamtausgabe, gab es im Igel Verlag, die ist aber auch schon wieder länger nicht mehr lieferbar. Die gab es mal kurzzeitig sozusagen. Ja.
Also ich gestehe, dass mir das, den Verlag hier, also Lilienfeld, aber auch andere Verlage, die sich gerade darum bemühen, das, was in Vergessenheit zu geraten droht oder schon vergessen ist, wieder ans Tageslicht zu zerren. Ich habe gestern noch in meinem Literaturblog, in dem Gunnarsson und ich jetzt gemeinsam eben auch Wortspielradio machen, noch geblockt, how long is now? Also eine Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte, gerade im Literaturbetrieb. Und now ist eben auch wirklich aktuell sehr kurz und sehr schnell wieder vergessen. Wenn ich mir jetzt hier zwei Bücher in die Hand nehmen darf, jetzt habe ich gleich schon drei abgegriffen und bedenke, dass wir Brasilien als literarischen Ehrengast in diesem Jahr haben. Dann haben wir einmal Kafkas Leoparden von, ich kann das glaube ich nicht richtig aussprechen, Moisés Klia.
Sehr gut, das war fast richtig.
Fast richtig, aber nicht wirklich richtig. Also
da ich es auch nicht besser kann.
Also im Grunde genommen ein brasilianischer Klassiker. Ein brasilianischer Klassiker. Und dann sehe ich hier auch, das ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ist das ein älterer Roman von ihm, die Ein-Mann-Armee, ist das nicht über einen Jesuiten oder jüdischen Priester oder irgendetwas, irgendeine Art von Kämpfer, da habe ich irgendwann mal etwas drüber gelesen.
Kämpfer und Wahnsinniger ist schon richtig.
Kämpfer und Wahnsinniger ist richtig. Das Buch ist, glaube ich, nie ins Deutsche übersetzt worden. Das ist jetzt zum ersten Mal.
Nein, also.
Oder umgekehrt.
Genau, also Kafkas Leoparden, das ist zum allerersten Mal.
Das ist zum ersten Mal übersetzt.
Das ist zum ersten Mal. Weil das auch die Kafkas Leoparden im Buchhandel auch sehr gut angekommen sind. Schon die Vorbestellungen waren sehr schön. Wir haben es auch in den anderen Literaturclub von Litprom, die jetzt zwei Stände weiter sind, gebracht. Da steht es auch am Stand. Haben wir gedacht, okay, dann gucken wir doch mal, was es noch gibt und haben gesehen, dass die Ein-Mann-Armee, für die er in Brasilien eigentlich mit am berühmtesten ist, auch schon länger nicht mehr lieferbar ist und haben Karin von Schweder-Schreiner angesprochen und mit ihr darüber geredet, dass wir doch ihre alte Übersetzung noch mal in der Überarbeitung auch noch mal jetzt als zweites Buch von Sklar nachlegen könnten. Und dazu kam es dann auch.
Wunderbar. Also das sind zwei, auch wenn man sich alleine schon, wenn man sich die Titelgestaltung hier anschaut, halbseitig, also mit einem Leoparden, in dem auch ein bisschen Kafka steckt, bedruckt. Und auf dem anderen, wie war das mit einem wahnsinnigen Kämpfer, die Ein-Mann-Armee mit einem kleinen Geißbock dabei. Zwei wunderschöne Bücher. Ich wünsche dem Verlag viele Leser. Ich wünsche diesen beiden Büchern insbesondere ganz viele Leser. Herzlichen Dank. Gunnar, hast du noch eine Frage?
Hessel natürlich.
Ja, Franz Hessel natürlich sowieso. Franz
Hessel sowieso. Ich wollte noch was sagen, weil du gerade sagtest, how long is now?
Ja.
Das ist bei uns auch immer ein sehr witziges Phänomen. Unsere Bücher sind ja immer alt eigentlich, weil die Autoren sind ja schon, die sind 1941 gestorben zum Beispiel. Dann legen wir sie wieder auf, sagen wir mal im Herbstprogramm. Und dann sind sie plötzlich im Frühjahr alt. Und das hören wir dann auch. Also gerade viel von Journalisten dann auch. Die können das dann nicht mehr bei ihren Redaktionen anbringen, weil der Titel alt ist. Und dann frage ich mich immer, ja, wie? Der war doch jetzt immer schon alt, auch vorher schon.
Selbst beim Deutschlandfunk, ja?
Ja, ja.
Ich glaube, das ist inzwischen völlig egal.
Ja, ja.
Es ist eigentlich ein sehr unwürdiger Umgang mit einem unserer wichtigsten Nahrungsmittel, nämlich der Literatur. Aber wir werden das, glaube ich, so schnell nicht geändert bekommen.
Dennoch,
im Wortspielradio.
Im Wortspielradio ändern wir das. Ja, Dankeschön, deswegen erwähnen wir diese Titel. Herzlichen Dank. Da Gunnar Sohn aus Bonn kommt und ich aus Köln und der Weitle Verlag ebenfalls aus Bonn, sind wir also fast wieder zu Hause. Wir sitzen hier zusammen. Zwischen uns sitzt Stefan Weitle, der Verleger dieses wunderbaren, kleinen, aber sehr, sehr feinen Programms. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und ich habe mir aus den Regalwelten hier hinter mir schon mal ein paar Titel jetzt einfach so rausgegriffen und hingelegt. Da fällt mir als erstes auf, Stefan Sewelot Petrov, die Manon Lescaut von Tordé. Da steht oben drauf Hotlist 213, 10-mal das Beste. Was bedeutet das?
Das heißt, die Hotlist ist eine Liste der unabhängigen Verlage, alternativ zum Deutschen Buchpreis entwickelt, wo wir unabhängigen Verlage unsere Bücher vorstellen und in einem ähnlichen Verfahren wie beim Deutschen Buchpreis dann erst eine Longlist existiert, dann eine Shortlist existiert und dann wird am Freitagabend der Preis der Hotlist verliehen. Ich glaube, der ist mit 5.000 Euro dotiert. Und da wird dem Literaturhaus verliehen und ja, ich bin unter den letzten 10 mit diesem Buch.
Ich verdanke deinem Verlag ja nicht nur diese Lektüre, das war ja eine wunderbare Trouvaille. Ich glaube, das Buch ist erst 60 Jahre, nachdem es geschrieben wurde, auch in Russland überhaupt erst geschrieben, man muss sagen, das ist ein russischer Offizier gewesen, ein Mediziner, der dies in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs niedergeschrieben hat. Mehr verraten wir gar nicht darüber, das ist mehr als lesenswert. Ich verdanke dem aber auch, nämlich dem Verlag, dem Weitle Verlag, Octave Mirbeau 628 E8. Octave Mirbeau ist uns, den Lesern oder den Filmgängern, hauptsächlich bekannt durch das Tagebuch einer Kammerzofe. Hierhinter verbirgt sich, wenn ich das richtig bewerte oder andere Bewertungen auch richtig gelesen habe, im Grunde genommen quasi sein Hauptwerk. Eine Reise durch Europa mit einem, sag du das mal, wunderschönes Auto.
Mit einem Charon. Ein Charon war ein Auto, was es nicht sehr lange gegeben hat, was den Ersten Weltkrieg, glaube ich, doch den Ersten Weltkrieg haben sie noch Panzer gebaut. Fernand Charon war ein Rennfahrer, der auch Autos entwickelt hat. Und einer dieser Sportwagen wurde von Octave Mirbeau gefahren, respektive zwei, hatte zwei verschiedene. Und die 628 E8 ist das Autokennzeichen des Charon, mit dem er durch Europa gefahren ist. Und es ist einfach das erste Autobuch, die erste Automobilreise, die literarisch festgehalten wurde. Durch ganz Europa. Er kommt nach Deutschland, er kommt nach Belgien, nach Holland, fährt durch Frankreich. Und besonders die Situation in Deutschland sind sehr komisch, weil es ja noch der Nachhall der Erbfeindschaft ist. Und er hat wahnsinnige Angst, nach Deutschland zu fahren, über die Grenze. Er denkt, er wird verhaftet, er wird eingesperrt, er wird gequält. Und er kommt darüber und dann heißt es am Zollamt, ja, der Zöllner ist gerade nicht da, der sitzt da drüben in der Kneipe, müssen Sie dorthin. Dann geht er dorthin und hat immer noch Angst, aber dann trinkt er mit dem Zöllner erstmal eins und der winkt ihn dann so durch. Und es ist einfach sehr satirisch und sehr lustig beschrieben.
Also Deutschland kommt in diesem, ich weiß gar nicht, ob es ein Reisebericht ist oder ein Reiseroman oder ein Roman. Es ist jedenfalls ein wunderbar zynisches, kritisches, fantastisches Stück Literatur.
Eigentlich wie ein Roadmovie, denn?
Ne? Ja, es ist ein Roadmovie.
Es ist auch noch gleichzeitig das allererste Roadmovie.
Es ist ein Roadmovie. In Deutschland kommt dabei noch sehr gut weg, während an Frankreich schon ziemlich deutlich rumgemäkelt wird. An Belgien, das muss ein ganz schlimmes Land gewesen sein. Das sollte man eigentlich meiden, wenn man Octave Mirbeau eigentlich glaubt. Ich verdanke, ich habe das schon häufiger erwähnt, dem Weitle Verlag allerdings auch diese isländischen Kultbücher von Pétur Gunnarsson, angefangen mit Punkt, 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 Komma, Strich, bis hin jetzt zuletzt die Rollen und ihre Darsteller. Das war der dritte Band, aber es gibt, Stefan, noch einen vierten Band. Wann werden wir den lesen können?
Den werden wir im nächsten Jahr lesen können. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, ob im Frühjahr oder im Herbst, weil das hängt noch ein bisschen davon ab, wie schnell der Übersetzer fertig wird. Ich würde ihn fast gar fürs Frühjahr schon eingeplant haben wollen, aber es hängt vom Übersetzer ab. Das ist das umfangreichste dieser vier Bücher und von daher muss ich ihm auch Zeit lassen.
Und dann habe ich hier noch zwei Bücher aus den vielen, die hier sind, nochmal in die Hand genommen. ein älterer Titel von Carl Nixon, dem Neuseeländer Rocking Horse Road. Aber jetzt ganz aktuell Carl Nixons Settlers Creek, das also, soweit ich Rezensionen dazu lesen konnte, auf eine helle Begeisterung stößt. Und ich will auch nicht verheimlichen, dass du, Stefan Weidler, es selbst in deiner kongenialen Weise übersetzt hast. Das ist ganz wichtig. Das ist die Geschichte im Grunde genommen eines Ethnienkampfes, wenn man so will, in Neuseeland. Also Maori gegen Siedler. Es hat eine Krimi-Struktur, hat es das? Es ist ein spannendes Buch, aber es ist ein Buch, was uns auch sehr viel über existenzielle Gefühle von Menschen, Auseinandersetzungen gerade in diesen Ethnien, über andere unterschiedliche Kulturräume eigentlich erzählt. Wie verkauft sich das Buch?
Naja, bisher, es geht jetzt ganz gut los, weil die Rezensionen richtig gut waren und ich bin vorsichtig optimistisch, wie man, glaube ich, heutzutage sagt, dass wir es in der Tat verkauft kriegen. Es ist ein sehr schön gemachtes Buch auch. Und es hatte einfach ein total interessantes Thema, weil es wirklich darum geht, wie kann ich irgendwo hingehören? Gibt es unterschiedliche Formen des zu einem Lande Gehörens? Gibt es unterschiedliche Formen des Beheimatetseins? Und in dem Falle zwischen den Maori, die 600 Jahre vor den weißen Siedlern da waren, und den weißen Siedlern, die aber jetzt auch schon ein paar hundert Jahre im Land sind. Ja. Und es geht um die Geschichte, dass ein junger Mann, ein junger Halb-Maori erhängt sich und sein Adoptivvater will ihn in seinem Familiengrab bestatten und sein leiblicher Vater will ihn bei seinen Ahnen bestatten, weil die Maori das so machen müssen. Die haben gar keine andere Wahl. Und daraus ergibt sich dann ein Konflikt, dass die Leiche dann gestohlen wird und zurückgestohlen werden soll, etc. Aber es geht eigentlich wirklich darum, um diese mythologische Frage, wer ist wo wie zu Hause? Und kann man auf unterschiedliche Arten im selben Land zu Hause sein? Es hat so ein bisschen was von meinem Lieblingsfilm The Searchers von John Ford. Es geht auch um diese Frage, die Wanderer zwischen den Winden und die Ureinwohner, die ganz anders behaust sind in diesem Land.
Also ich muss gestehen, ich habe es aufgrund anderer Lektüren, die ich gerade vor mir habe, noch nicht zu Ende gelesen. Aber ich habe angefangen, es zu lesen. Ich habe schon hineingelesen und es ist ein Buch, das ich ohne jeden Zweifel mit großer Erwartung zu Ende lesen will. Und das wünsche ich ganz, ganz vielen. Stefan, man hört gelegentlich, gerade von kleineren, von unabhängigen Verlagen, dass sie fantastische Bücher machen. Diese Bücher sind, so hört man, für das Feuilleton gemacht. Sie bekommen gute Rezensionen, sie werden fantastisch besprochen. Aber im Buchhandel, im Abverkauf schlägt sich das nicht so nieder. Trifft das zu? Und wenn ja, woran liegt es?
Na, es trifft zu, obwohl es besser wird, muss man sagen.
Gott sei Dank.
Es wird besser, weil einfach die Stimmung auch unter den Buchkäufern ein bisschen sich geändert hat. Es gab jetzt in letzter Zeit so viele Berichte über die Buchketten Hugendubel und Thalia, dass es eigentlich nur Kaufhäuser sind, wo sie übrigens meine Bücher nicht finden. Kein einziges davon.
Die aber jetzt selber in Schwierigkeiten kommen.
Die jetzt zum Glück selber in Schwierigkeiten kommen. Sie haben es aber auch nicht besser verdient, muss man sagen, weil sie nicht versucht haben, ihre Stärke auszuspielen und zu versuchen, eine richtig gute Buchhandlung zu sein, sondern weil sie versucht haben, mit Schrottwichtelmaterial ihre Verkaufsräume auszustatten.
Esoterikkerzen
und so. Esoterikkerzen und dieser ganze furchtbare Schrott. Und das will der Kunde, nicht der Kunde. Und man sieht ja auch, dass es gute neue Buchhandlung gibt, wie Ocelot in Berlin zum Beispiel, eine super Buchhandlung, die ein ganz, ganz anderes Konzept fahren, wirklich nur, die haben natürlich auch Bestseller, davon muss man ja auch leben.
Kreml im Quadrat,
natürlich auch eine super Buchhandlung, aber die halt auch sehen, dass es eine ganz breit gefächertes Spektrum von Literatur gibt und dass man das abbilden sollte und auch das Ungewöhnliche abbilden sollte. Und die Leute wollen inzwischen fast, ich will nicht sagen, sie wollen nur das Ungewöhnliche, aber sie wollen viel davon. Also, ich habe zum Beispiel gerade der Petrov, ich kann das ja ruhig sagen, ich bin jetzt kurz vor 10.000 verkauften Exemplaren, was für einen Verlag meiner Größenordnung unglaublich viel ist. Und wenn man dann noch überlegt, dass ich bei Thalia und Hugendubel kein einziges Stück abgesetzt habe und bei der Meier schon auch nicht, dann muss man sich überlegen, aha, es gibt also doch den unabhängigen Buchhandel, der Dussmann zum Beispiel. Dussmann ist ja die große Ausnahme unter allen Großbuchhandlungen, weil sie einfach
In der Friedrichstraße
in Berlin, weil die einfach ihren Leuten die Kompetenz lassen, selber zu bestellen. Die Buchhändler dürfen dort selbst bestellen. Bei Thalia und Hugendubel darf man nicht selber bestellen, sondern kriegt die Ware ins Haus geliefert. Der Buchhändler ist entmachtet. Wenn man Buchhändler machen lässt, dann natürlich lag bei Dussmann ein ganzer Stapel von diesem Buch da aus und wurde verkauft. Wenn bei Thalia und Hugendubel ein Stapel gelegen hätte, wäre auch verkauft worden. Nur die sind zu blöd dafür.
Ich habe gestern noch in meinem Blog ein Foto, das ich in Berlin gefunden habe, weil wir gerade so viel über Berlin sprechen, veröffentlicht. Das heißt How Long Is Now? und habe die Anmerkung dazu gemacht, ich würde mir das in dem, ja gerade hier wieder, wie man sieht, sehr emsigen Literaturbetrieb, würde ich mir häufiger auch eine sinnvolle Antwort auf diese Frage eigentlich wünschen. How long is now für deine Bücher? Sind es Longseller? Machst du auch die Erfahrung, dass man dir nach einem oder nach anderthalb oder zwei Jahren schon sagt, na, das ist ja ein altes Buch, da können wir jetzt nicht mehr mit umgehen. Wie ist das? Wie schnelllebig ist es der Literaturbetrieb eigentlich geworden?
Ja, diese Beschleunigung ist derartig wahnsinnig, dass man nicht nach einem Jahr, sondern nach drei Monaten ist ein Buch alt, veraltet, nach sechs Monaten spätestens. Also das ist, ich kann nach sechs Monaten auf keine Rezension mehr hoffen. Ich kann nach sechs Monaten auch nicht mehr hoffen, dass es sich ein bisschen besser verkauft oder dass nochmal was passiert. Das ist eben das Furchtbare. Dann deswegen haben wir als Kurt Wolf Stiftung in diesem Jahr mal was für die Entschleunigung getan. Wir machen jedes Jahr diesen Gemeinschaftskatalog, wo sich 65 unabhängige Verlage mit ihrem Programm vorstellen. Bisher war es immer so, man hat sein neues Programm vorgestellt. Jetzt haben wir gesagt, nein, jetzt sollen alle Verleger mal ihre drei Lieblingstitel vorstellen aus ihrem gesamten Verlagsleben. Und zwar auch ruhig persönlich. Ich habe das gemacht und wir versuchen sowas einfach mal zu zeigen, hört mal, es ist ja nicht, das Neue ist nicht das Bessere, das Neue ist nicht mal das Gute, das Neue ist nur das Neue. Und neu ist nun kein Qualitätskriterium. Und deswegen ein bisschen zurückgehen. Backlist verkaufen geht gar nicht mehr. Es gibt keine Backlist-Verkäufe, wenn nicht übers Internet, da ab und zu schon. Aber im Buchhandel nicht. Buchhandlungen remittieren alles, was sie da stehen haben, nach spätestens sechs Monaten. Und dann ist das Buch schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden, weil es gibt nur, die Bücher sollen reinkommen, wieder rausgehen. Früher gab es Buchlaufzettel in Büchern. Wenn das letzte Buch verkauft war, hat man neu nachbestellt. Es bestellt kein Mensch nach. Die Bücher sind verkauft, der Buchhändler ist glücklich und dann, ja, dann kommt das nächste.
Also wie wichtig sind denn da, sag mal, Literaturbuchhandlungen wie Bittner, Wettstein etc., die sich ja dann auch zusammenschließen, eine eigene Literaturzeitschrift rausgehen, sich auch so ein bisschen entschleunigen, weil da ja auch Buchbesprechungen drin sind, wo ein Buch schon ein Jahr alt ist oder zwei Jahre alt ist. Ist das auch wichtig?
Ja, also zu 5 Plus habe ich sehr gute Kontakte. Ich kenne die alle und besonders mit Felix Jud in Hamburg arbeiten wir viel zusammen und mit Bittner natürlich auch. Also das funktioniert. Die sind gut, die sind wirklich klasse, weil die auch, Bittner ist eine vorbildliche Buchhandlung, weil als ich meinen Verlag bei Bittner vorgestellt habe zum ersten Mal, das ist schon Jahre her, wenn ich hingehe, also verkaufe ich dir meine Bücher, wunderschöne Bücher. Er hat meine Bücher zwar dann auch bestellt tatsächlich, wir haben uns auch lange unterhalten, aber als ich rausging, habe ich 800 Mark bezahlt. Damals gab es noch die D-Mark. Weil er hatte so viele Titel, die er nie remittiert hatte, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Diese Bücher suche ich und habe wirklich 800 Mark dort gelassen. Er hat viel weniger bestellt bei mir.
Gesuchter ist immer teuer.
Ja. Klaus Bittner, einer der wohlsortiertesten und auch was die Avantgarde-Literatur angeht, ausgestelltesten Buchhandlungen, die wir in Köln haben. Ich würde die Frage nach dem How Long Is Now natürlich selbstkritisch auch an jemanden wie mich stellen, also der einen Literaturblog betreibt. Und es gibt ja sehr viele Literaturblogs, Gott sei Dank, im Netz. Meine Beobachtung ist die, dass sich auch die Literaturbloggerinnen und Blogger häufig natürlich an der Aktualität orientieren. Ich denke, da müssen wir auch alle nochmal darüber nachdenken. Also wir können nicht alle Bücher, die aktuell auf dem Markt sind, besprechen. Das geht eh nicht. Aber ich denke, es sollte uns auch ein bisschen, wir sollten uns selbst zur Pflicht machen, so etwas wie eine Art Erinnerungskultur an das, was gestern, an das, was vorgestern war, das wirklich auch mit ins Zentrum unserer Arbeit zu stellen. Denn das leisten Feuilletons, das leisten andere Medien eben nicht. Wie du sagst, nach drei Monaten ist ein Titel schon alt, kann ich auf keine Rezension mehr hoffen. Aber das, was ich noch nicht entdeckt habe, was aber vor 25 Jahren veröffentlicht wurde, ich glaube, wir müssen die Scheu ablegen zu glauben, dass wir uns auch da mit Blick auf Aktualität an andere Medien messen müssen. Ich glaube, wir sollten einen literarischen Kosmos zu schaffen versuchen, der den Nutzern, die uns lesen, dann auch ein Stück weit die literarische Welt noch erweitert.
Ich will noch ganz kurz so ein Zitat von Arno Schmidt anfügen, der mal geschrieben hat, das Traum ist, dass wenn ein neues Buch erscheint, liest du ein altes.
Ja, wenn ein neues Buch erscheint, liest du ein altes, ja. Noch besser wäre es, wenn die Zeit es erlaubt, beide zu lesen.
Ja.
Das kann man nur sagen. Letzte Frage von mir, weil wir eben so einen kleinen technischen Einschub gehabt haben. Da ging es um eine Schweizer Firma, die einen neuen E-Book-Reader darstellt.
Auf Android-Basis,
ein Reader, der angeblich sehr viel kann, der völlig offen ist, für welche Formate auch immer. Welche Rolle spielt das E-Book in einem kleinen, unabhängigen Verlag, wie du einen betreibst?
im Moment fängt es an, eine Rolle zu spielen. Ich selber mache keine E-Books, weil ich keine lesen will, weil es mich einfach nicht interessiert als Medium. Aber es gibt einen jungen Startup-Verlag, der gerade sich aufgemacht hat, um E-Books, nur E-Books zu verlegen. Die heißen Culture Books. Das ist ein Verlag, der von Thomas Wörtje und Zoe Beck und Kirsten Reimers und einem vierten geleitet wird, und die wollen überhaupt nur E-Books machen. Und dort erscheinen jetzt meine Sachen als Imprint, weil die können mit E-Book viel besser als ich, und warum soll ich selber machen, wenn ich bei denen unterkommen kann. Und da stehen schon die Karten für Rocking Horse Road, es gibt schon als E-Book, es gibt auch Settlers Creek schon als E-Book. Wir haben jetzt gerade einen Titel von Albert Vigolais Thelen in Arbeit als E-Book, Der magische Rand zum ersten Mal.
Der magische Rand als E-Book?
Ja, weil das Buch ist nicht mehr lieferbar, das Buch gibt es nicht mehr. Und ich habe gedacht, ich kann es nicht nachdrucken, bevor man es gar nicht mehr lesen kann, ist es als E-Book ganz gut aufgehoben. Also ich versuche dann auch so alte Sachen wieder dort reinzustellen, das wollen die auch. Die wollen auch Literatur veröffentlichen, an die man anders nicht mehr rankommt.
Spannende Entwicklung. Mhm. Stefan, herzlichen Dank für das Gespräch. Immer noch Internationale Buchmesse Frankfurt 2013. Immer noch die Halle 4, immer noch die erste Etage. Oder wieder, wir waren ja kurz zwischendurch auch in der 4.0. Jetzt sind wir hier in der Koje vom Elfenbein Verlag. Und uns gegenüber sitzt Ingo. Und jetzt versuche ich mich an einen Namen, der ist Drzecznik. So ungefähr.
Drzecznik, aber ich fand es nicht schlecht.
Also herzlichen Dank für das Kompliment. Zu meiner Annäherung, ein Name, der slowenisch ist, aus dem Slowenischen kommt, aber deutscher Verleger. Ich schaue mich hier so um. Es ist eine angenehm spartanisch eingerichtete Literaturkoje, muss ich sagen. Ich sehe hier einen Titel Florian Bergmeier, wo all das hier nicht ist. Da oben ruft mich U5 an, da hinten ruft mich an, kommt Gewoss mit welcher und so weiter von Louis de Camões. Aber in der Mitte, da prangen drei sind es großgewichtige Bände, mit groß meine ich sowohl umfangreich groß als auch gewichtig vom Inhalt her, von Alban Nikola Herbst. Ist das die Heimat jetzt von Alban Nikola Herbst, dieser Verlag?
Diese Frage überrascht mich jetzt doch sehr, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Heimat, die literarische Heimat von Alban Nikola Herbst sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Elfenbein ist ein kleiner Verlag, ich mache 6 Titel im Jahr. Alban kenne ich in der Tat schon ein paar Jährchen. Ich habe, ich glaube, 2003 oder 2004 mal einen Band mit Radio-Features gebracht. Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen. Dann haben wir einige Jahre keinen großen Kontakt gehabt. Aber vor 2 Jahren eben wieder ein Buch gemacht von ihm, Das bleibende Tier, Bamberger Elegien. Und da bin ich überhaupt erst auf dieses Andersweltprojekt gestoßen. Muss ich auch zu meiner Schande gestehen. 1998 ist es ja wohl entstanden oder zumindest veröffentlicht worden mit Tethys Anderswelt im Rowohlt Verlag. Ich war damals noch Student. Ich habe andere Dinge gelesen. Ich habe gerade meine Magisterarbeit geschrieben. Mich interessierte das auch nicht. Ich habe auch vor kurzem mal wieder darüber nachgedacht, ob ich überhaupt wahrnahm, dass dieses Projekt da begann. Also ich habe durchaus natürlich Literatur gelesen und Literaturbeilagen gelesen, und wahrscheinlich, wenn ich dann eine Rezension gelesen habe, sie zur Seite gelegt nach dem Motto, interessiert mich nicht, das ist Science Fiction. Aber das weiß ich nicht sicher. Das ist vielleicht auch nur so eine Vorstellung, wie es hätte sein können. Auch 2001 habe ich das nicht wahrgenommen. Da waren ja andere Dinge, die uns stark mitgenommen haben. Ich habe, wie gesagt, vor 2 Jahren Anderswelt gelesen, also Tethys Anderswelt und Buenos Aires Anderswelt, das ist eben 2001 erschienen und auch nicht mehr bei Rowohlt erschienen, sondern im Berlin Verlag. Aber ich las eben erst vor 2 Jahren diese ersten beiden Bände und dachte, ja, wie geht denn das jetzt aus? Wie soll das abgeschlossen werden? Und war ja sowieso schon wieder mit Alban im Gespräch wegen der Bamberger Elegien und sagte mir, ja, Ingo, die Bamberger Elegien waren ja nur eine Fingerübung zu diesem dritten Band. Und dass daraus dann wirklich ein Gedichtband wurde, den ich ja gemacht habe, das ist auch ein Zufall. Aber wenn es dich interessiert, ich gebe dir das Manuskript und dann schaust du rein. Und dann habe ich aber erstmal an diesen beiden fetten Bänden, den ersten beiden Bänden sozusagen, zu lesen gehabt und war mir klar, das muss in Buchform erscheinen und nicht irgendwo im Internet. Darüber hatte er nachgedacht, weil er eben keinen Verleger fand. Und ich sagte, ich mag es probieren. Und das mache ich nun ja 17 Jahre schon. Ich probiere, Bücher irgendwie unter die Leute zu bekommen. Und es gelingt ja nicht immer so leicht, aber wenn man eben lange dran bleibt, dann gelingt es. Also ich hatte ja auch mit anderen Büchern durchaus auch großen Erfolg, wenn es auch immer etwas gedauert hat. Also es ist nicht so, dass ich ein Buch erscheint und dann morgen gleich die Rezension in der FAZ steht, ja. Aber sie kommen, man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Und nun bin ich ja auch nicht mehr im Jahr 1998, da hatte ich den Elfenbein Verlag auch schon, aber da war ich halt auch 27, da ist man noch irgendwie auch ungeduldig und hat auch andere Sachen vor. Aber jetzt ist eben Argo erschienen, es ist da und es ist, also ich, das könnte ich nicht sagen, literarische Heimat, um da auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen, das könnte ich gar nicht leisten. Und ich glaube auch nicht, dass Alban sowas, also dass er das will, er könnte gar nicht warten. Ne? Also wie gesagt, 6 Bücher im Jahr, wie soll das gehen? Er schreibt ja wahrscheinlich schon 6 Bücher im Jahr. Nein, aber dieses Projekt ist jetzt bei Elfenbein und auch die anderen beiden Bücher, die eben bei Rowohlt und beim Berlin Verlag zunächst mal waren, sind jetzt beim Elfenbein Verlag. Nee, das noch nicht. Es gibt ja noch Restexemplare, die möchte ich erstmal abverkaufen und dann werden wir sehen, wie wir weitermachen. Aber dass derjenige, der wirklich die ganze Trilogie haben möchte, sie jetzt noch kaufen kann, das steht fest, ja.
Internet war eben so ein Stichwort, das baut mir so ein bisschen eine Brücke, das soll nicht im Internet erscheinen. Hier wird ja sehr viel über Self-Publishing geredet und so weiter und so fort. Ist Self-Publishing gerade für kleinere, für unabhängige Verlage, ist das eigentlich eine wirkliche Konkurrenz?
Konkurrenz würde ich nicht sagen, denn also Self-Publishing bedeutet ja auch letztlich, dass man alles andere wie, also was vor dem Publishing steht, nämlich also vor dem Publizieren, nämlich das Lektorat, der sorgfältige Satz, die Korrektur, also es geht ja manchmal auch um solche Fragen wie Rechtschreibung, auch eben von diesem Autor, der eben Self-Publishing betreiben will, geleistet werden muss. Und das Allerwichtigste, es gibt kein Korrektiv, was einem, bevor man überhaupt ins Lektorat geht, sagt, naja, dieses Buch sollte vielleicht besser noch einmal ein bisschen liegen und überarbeitet werden oder vielleicht gar nicht auf die Welt, weil das Plagiat ist, weil das, was auch immer, also weil es vielleicht kein Buch sein soll. Und die Korrektivfunktion des Verlags, so wie wir es kennen, wie wir die Verlage kennen, bis es das Self-Publishing gegeben hat, die fällt da weg. Und das, deswegen glaube ich nicht, dass das eine Konkurrenz ist.
Und wenn der Leser ein Korrektiv wird, also bei Crowdfunding-Buchprojekten läuft das ja so. Die Unterstützer sind auch gleichzeitig Korrektiv. Oder wie es Dirk von Gehlen gemacht hat, wo er quasi den Schaffensprozess mit seinen Unterstützern geteilt hat. Da hat er schon immer direktes Feedback.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das wird sicherlich dann, aber dann funktioniert das. Aber dann würde ich nicht sagen, es ist eine Konkurrenz zum typischen Verlag, zum herkömmlichen Verlag. Dann gibt es eben mehr Bücher. Ich glaube, wir haben ja heute sowieso so viele Bücher wie nie zuvor. Es gibt Leser, die wollen zu diesem gut gemachten Buch, das durch mehrere Hände ging, von mehreren gemacht wurde, also lesen, und es gibt welche, die das eben dann auf andere Weise auch gutieren. Das ist ein anderer Markt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir da unbedingt Überschneidungen finden. Also ich sehe das doch auch hier, die Leute, die am Stand sind, und dann reden wir mal nicht nur über Herbst, ja, sondern vielleicht auch über Kluber oder so, oder auch über Bergmeier oder Camões. Das sind ja also gerade Camões, also dieser Nationalheilige aus Portugal, oder Rainer Kluber, der 30 Jahre in China lebt und bestens Bescheid weiß über Land und Leute und dann solche wunderbaren Bücher schreibt, die aber auch entdeckt werden müssen, natürlich von den Lesern oder auch von der Presse. Die will man nur so haben und nicht im Self-Publishing-Verfahren. Also ich glaube einfach doch an das alte, herkömmlich gemachte Buch.
Ja, aber zum Beispiel so ein Buch wie Drachenväter, was jetzt aufgesetzt ist bei Startnext, da ist unter anderem Spiegelredakteur daran beteiligt, der also die Historie der Fantasy-Spiele aufarbeitet mit einem Kollegen zusammen. Das ist ein ganz hochwertiges Projekt und das wird auch ein hochwertiges Buch, selbst in der Ausstattung.
Ja, aber das Buch an sich ist ja nicht nur ein Konkurrenzprodukt zu einem anderen Buch.
Ja.
Weil, also ich meine, ich kaufe viele Bücher, ich lese viele Bücher und ich habe das nie so begriffen. Also Buch ist, klar, es ist auch Ware. Und es gibt sicherlich, also die meisten Menschen, die kaufen eben eine bestimmte Anzahl von Büchern, weil sie über einen bestimmten Geldbetrag verfügen. Das ist klar. Dann kann man davon sprechen, okay, dann gibt es eine Konkurrenzsituation. Aber es sind ja unterschiedliche Bücher. Insofern, nein, ich sehe das anders. Okay. Ja, also es ist nicht nur eine Ware.
Ich glaube, dahinter eine ganz große Leidenschaft zu spüren, auch wirklich für das Buch, für das gut gearbeitet, für das gedruckte Buch, für das, was ich haptisch dann am Ende auch habe, was einen schönen Geruch ausstrahlt und so weiter. Wie sieht es mit E-Book aus? Gibt es E-Books in deinem Verlag, Ingo?
Bisher noch nicht, aber ich habe schon überlegt. Also ich müsste da wahrscheinlich schon auch mitmachen, denn es gibt auch ein paar Bücher, die, glaube ich, gerade auch im Netz gerne gelesen werden würden. Oder eben auf so einem E-Book-Reader. Ja, genau. Also da unterschiedliche Formate natürlich zur Verfügung zu stellen, ja. Also gerade bei diesen Berlin-Romanen, die ich gemacht habe, sicherlich auch diese Herbstbücher, aber da möchte ich natürlich noch ein bisschen warten, bis man da noch eine andere Ausgabe zur Verfügung stellt. Aber das ist tatsächlich auch ein Plan. Ja,
ja, oder mal was völlig Verrücktes, was Kombiniertes. Also die großen Verlage machen sehr viele E-Book-Projekte, aber sag mal, die kleinen könnten noch experimenteller sein, auch in der Kombination vom gedruckten Buch, aufgeladen mit Augmented Reality, dass man halt eine virtuelle Welt noch eingespielt bekommt. Also einfach mehr spielen.
Also wir haben uns das tatsächlich überlegt bei diesem dritten Band Argo Andersfeld, wenn wir das dann im nächsten Jahr eben auch als E-Book publizieren wollen, und zwar die ganze Trilogie. Tatsächlich auch mit Verlinkungen ins Internet auf die Seite von Alban Nikolai Herbst verweisen, auf der ja auch Vorstufen zum Roman vorhanden sind, auf der Bildmaterial vorhanden ist, also eine Vernetzung tatsächlich auch zu betreiben, ein anderes Produkt noch anzubieten. Ja. Also das E-Book soll, das habe ich auch tatsächlich vor, nicht einfach nur eine digitalisierte Version des analogen Buchs sein, ja, die ich ja schon habe. Ich habe ja diese ganzen PDF-Daten, die ich ja der Druckerei auch gebe. Die könnte ich ja auch sozusagen vermarkten, aber das wäre mir auch zu wenig. Also da haben Sie recht, das sehe ich auch. Ich muss aber sagen, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ne? Und ich bin auch nicht so ein Technikfreak. Ich muss mich da auch erst einfuchsen. Und ich bin aber ein ganz kleiner Verleger. Und das heißt, ich bin auch nicht davon abhängig oder so. Ja? Also ich gehe das etwas geduldiger und ruhiger auch an. Und vielleicht habe ich dann auch Glück und mache diese ganzen Kinderkrankheiten nicht durch. Ja? Sondern die jetzt die anderen machen, weil sie alles ausprobieren. Ja? Und warte vielleicht, ob wir doch am Ende ein Format bekommen, was das Idealformat ist. Es hat ja schon einige Veränderungen gegeben in den letzten 10 Jahren, seitdem man das ausprobiert. Ja? Und ich habe noch nichts gemacht. Also ich bin auch froh darum, dass ich das nicht alles erleben musste, was andere erleben mussten.
Das war eine Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse 2013 von
Wortspiel Radio.